English Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 1. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukler. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Unser Gast ist heute Tomasz F. Krawczyk, ehemaliger Berater des polnischen Premierministers für europäische Fragen und Head of DSBJ Group. Guten Tag.
Guten Tag.
Es gibt Präsidentschaftswahlkampf in Polen. Wir haben eine lange Liste von Kandidaten, die sich für dieses Amt beworben haben. Man spricht aber meistens über zwei, über Rafał Trzaskowski, den Kandidaten der regierenden Bürgerkoalition, und Karol Nawrocki, den Chef von IPN, Chef des Instituts für Nationales Gedenken, der von der größten Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit unterstützt wird. Wieso vergisst man die restlichen Kandidaten?
Die gesamte politische Szene in Polen konzentriert sich auf die Bürgerkoalition und auf die PiS-Partei. Es ist natürlich schade, weil Sie haben gesagt Kandidaten. Wir haben auch eine Kandidatin, soweit ich das weiß, mich gut erinnere.
Mehrere sogar.
Magdalena Biejat von der Neuen Linken. Aber die gesamte Szene konzentriert sich auf diese beiden Parteien und auf den Streit. Es ist ja kein politischer Dialog mehr, den wir hier in Polen seit Jahren, mittlerweile seit 15 mindestens Jahren haben, sondern es ist einfach ein Streit zwischen zwei großen Lagern, und die sich aufeinander eingeschossen haben. Und daher konzentriert sich das. Und ich hoffe, dass Magdalena Biejat und auch Szymon Hołownia vom dritten Weg, also weil der dritte Weg, das müssen wir unseren Zuhörern vielleicht erklären, es ist die Partei von Szymon Hołownia, und das ist die sogenannte Bauernpartei, die den dritten Weg gemeinsam bilden. Und wir haben aber auch noch Sławomir Mentzen von der Konföderation, einer sehr rechten, vielleicht nicht rechtsradikalen, aber mit Zügen von Rechtsradikalität. Dann haben wir Grzegorz Braun, der rechtsradikal ist und der auch angekündigt hat zu kandidieren, weil die offizielle Kampagne läuft erst an. Also wir sind ganz am Anfang. Es wird letztendlich aber darauf hinauslaufen im zweiten Wahlgang, weil das kann man, glaube ich, mit aller Präzision und Glauben sagen, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommen wird, dass es nicht im ersten Wahlgang niemand schafft, die 50+1 zu bekommen. Und es letztendlich werden dann im zweiten Wahlgang, wird es darum gehen, ob es der Kandidat von der Bürgerplattform Rafał Trzaskowski oder der Kandidat der Opposition, obwohl Karol Nawrocki sagt, dass er nicht der Kandidat von PiS ist, sondern ein Bürgerkandidat ist, was ja das mehr politisches Theater ist, an das, glaube ich, niemand glaubt, auch unter den Wählern nicht. Aber auf diese zwei Kandidaten wird es letztendlich hinauslaufen.
Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten ist, wie gesagt, sehr lange. Sie haben Magdalena Biejat von der Neuen Linken erwähnt. Es gibt auch Joanna Senyszyn von der, nennen wir es, Alten Linken, von den Postkommunisten, die sich auch um den Posten der Präsidentin bemühen möchte. Ist alles mehr oder weniger entschieden? Werden sich tatsächlich im zweiten Wahlgang dann der Kandidat der Bürgerplattform und der größten Oppositionspartei PiS treffen?
Ich glaube ja, weil noch vor eineinhalb Monaten, zwei Monaten hätte ich gesagt, dass es vielleicht Sławomir Mentzen von der Konföderation vielleicht schaffen könnte, aber weil wir haben noch einen Kandidaten oder einen potenziellen Kandidaten noch nicht angesprochen, den Sport- und jetzt politischen Journalisten Krzysztof Stanowski, der angekündigt hat zu kandidieren, und er wird ja eher Stimmen aus dem Lager von Mentzen bekommen oder potenzielle Stimmen aus dem Lager von Mentzen. Und daher glaube ich, ist es in dieser Situation wird es Mentzen nicht schaffen, in den zweiten Wahlgang zu kommen. So, daher denke ich, es steht ziemlich fest, dass es Rafał Trzaskowski und Karol Nawrocki sein werden. Wie dieser zweite Wahlgang ausgehen wird, das glaube ich, das jetzt abzuschätzen wäre viel, viel zu früh, weil wir sehen, dass in den Umfragen es so große Unterschiede von Woche zu Woche geben kann. Vor, glaube ich, einer oder zwei Wochen hatten wir die erste Umfrage, in der Nawrocki im zweiten Wahlgang eine reelle Chance hat zu gewinnen. Jetzt sieht es in Umfragen wieder ganz anders aus, wo das ist sehr eindeutig auf Trzaskowski hinweist. Aber da ist es noch viel, viel zu lang. Das Gleiche ist, als das wären wir, im Dezember habe ich noch sehr, sehr eindeutig in einem Interview gesagt, dass Friedrich Merz der nächste deutsche Bundeskanzler wird. Jetzt nach der Abstimmung mit der AfD weiß ich es nicht, aber es kann sich nämlich in zwei Richtungen entwickeln. Entweder die Unterstützung für die CDU wird viel, viel größer, als dass wir das in den Umfragen sehen, und die CDU wird unterschätzt in den Umfragen, oder es wird sich in eine Richtung entwickeln, wo es die CDU vielleicht nicht schafft. Dadurch, dass die AfD für einen Unionsantrag gestimmt hat. Und daher ist noch viel zu früh, das wirklich mit aller Genauigkeit und Sicherheit abzuschätzen, wer es schaffen wird. Daher, wir müssen noch sehen, das kann sich noch sehr, sehr viel passieren in der Innen- und Außenpolitik. Wir werden soweit wir es jetzt wissen, im April, also vor dem ersten Wahlgang, der am 18. Mai ist, das sollten wir vielleicht auch noch kurz sagen, der erste Wahlgang wird am 18. Mai stattfinden. Davor wird Trump noch nach Warschau kommen, und ich glaube, das wird oder potenziell kann sehr großen Einfluss auf den Ausgang der Wahl haben. Viel größer als das jetzt Justin Trudeau, der mittlerweile ja schon lame duck ist, also der in ein paar Wochen abtreten wird als Premierminister von Kanada, sich mit Rafał Trzaskowski trifft, oder auch Emmanuel Macron, der sich mittlerweile schon ein paar Mal mit Trzaskowski getroffen hat, hat doch ein Treffen oder ein sehr, sehr eindeutiges. Und ich glaube, Trump, wenn er es nur will, wird er dazu geneigt sein, jemanden aufzuzeigen. Ein Signal vom amerikanischen Präsidenten ist nochmal was ganz, ganz anderes als ein Treffen mit Justin Trudeau oder mit Macron oder mit Friedrich Merz und so weiter. Mhm.
Stellen wir kurz die zwei wichtigsten Kandidaten vor. Was sind das für Menschen? Was ist von ihnen zu erwarten?
Rafał Trzaskowski ist mittlerweile schon ein sehr, sehr, sehr bekannter Politiker. Er war, um es mal ganz, ganz vorne anzufangen, ich kenne ihn noch aus Natolin. Also Natolin ist das College of Europe. Dort hat er sehr lange gearbeitet. Dann hat er überraschenderweise ein Mandat als Europaparlamentarier bekommen, obwohl er, glaube ich, soweit ich mich erinnere, vom 5. oder 6. Platz in Listenplatz in Warschau gestartet ist. Aber er hat eine sehr, sehr, sehr interessante Kampagne, wurde dann sehr bekannter und einer der aktivsten polnischen Europaparlamentarier. Aus dem Europaparlament wurde er dann zum Verwaltungsminister. Es gibt ein eigenes Ministerium für Verwaltung und für Digitalisierung, und dieses Ministerium hat er bekommen. Nach einer Regierungsumbildung wurde er Europaminister im Rang eines Staatsministers. Dann hat er als Oberbürgermeister von Warschau kandidiert, nachdem Professor Hanna Gronkiewicz-Waltz angekündigt hat, nicht mehr zu kandidieren, oder ihr angekündigt wurde durch ihre eigene Parteien, dass sie nicht mehr zu kandidieren hat. Und dann wurde Rafał Trzaskowski zum Oberbürgermeister gewählt. Mittlerweile ist es seine, wenn ich richtig rechne, Herr Redakteur, ist es seine dritte Amtszeit als, oder seine zweite, seine dritte Amtszeit.
Dritte oder zweite?
Vielleicht auch zweite. Okay, da will ich mich nicht festlegen, ich erinnere mich nicht, aber es ist auf mindestens seine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister. Er hat auch in den vorigen Präsidentschaftswahlen schon kandidiert als Gegenkandidat von Andrzej Duda, dem jetzigen noch Präsidenten von Polen, hat damals mit etwas, glaube ich, um die 500.000 Stimmen im zweiten Wahlgang verloren. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen seine letzte Chance, wenn es klappen sollte, obwohl er immer weiterhin noch ein sehr, sehr junger Politiker ist. Wenn wir uns unsere etwas greise politische Klasse anschauen, dann ist er
ein Jüngling, ist er immer noch.
Ist immer noch jung, aber dadurch, dass es jetzt schon sein zweiter Versuch ist, obwohl, wenn wir uns zum Beispiel, schauen wir uns Nixon an, der, glaube ich, zweimal Präsidentschaftskandidat war, zweimal verloren hat, dann Gouverneurswahl verloren hat und dann im vierten Anlauf es geschafft hat. Also da soll man niemals nie sagen. Karol Nawrocki ist ein Historiker. Er war zu Zeiten von Peace wurde er Direktor des Museums des Zweiten Weltkrieges. Danach wurde er zum Chef des IPN, also des polnischen Instituts für nationales Gedenken ist, die verschiedene Aufgaben hat. Erstens die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges, des kommunistischen Regimes, aber auch zum Beispiel die Strafverfolgung von kommunistischen Straftätern, die weiterhin leben und verfolgt werden können. Und das ist teilweise Staatsanwaltschaft. Es ist kein Verfassungsorgan, aber ein Organ der politischen Macht auf jeden Fall. Er ist Historiker. Was man oft sieht, dass er in außenpolitischen Fragen nicht unbedingt die hellste Kerze am Tannenbaum ist, weil er doch in außenpolitischen Fragen komplett nicht bewandert ist. Also wenn man sich das anhört, dann ja, ist das manchmal mehr als schwierig. Er hat keine politische Erfahrung. Er hat außerdem, dass er jetzt Chef weiterhin ist, des Instituts für Nationales Gedenken, keine politische Erfahrung, hat nie ein politisches Amt bekleidet. Aber er wird durch die größte Regierungspartei unterstützt. Wenn wir ihn irgendwo im politischen Lager ausmachen sollten, dann ist er eher sogar in der Peace-Partei würde er mehr nicht in der Mitte der Partei stehen, sondern tatsächlich am rechten Rand, aber auch im rechten Flügel auf jeden Fall. Und vor allen Dingen seine Aussagen zum Thema Ukraine lassen aufhören. Stehen auf keinen Fall in der Tradition von Lech Kaczynski, die für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte nur kurz daran erinnern, dass Lech Kaczynski im Humboldt-Forum in Berlin 2008 oder 2009, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt hat, dass es für ihn absolut und fundamental klar ist, dass die Ukraine in der Europäischen Union sein muss und dass Polen dafür auch Einbußen machen muss. Finanzielle Einbußen, politische Einbußen, aber dass es von fundamentaler Rolle ist, dass die Ukraine an einem bestimmten Moment in die Europäische Union eintreten wird. Ich möchte auch daran erinnern, dass Lech Kaczynski, an den sich weder Karol Nawrocki oder die ihn unterstützende Partei irgendwie versuchen zu erinnern, auch für das Map, also für die Roadmap zur NATO, hat Lech Kaczynski gekämpft, hat diesen Kampf damals mit Angela Merkel verloren beim NATO-Gipfel. Für die Ukraine und für Georgien ging es damals um die Map. Aber auch Polen, und das soll auch irgendwo verständlich sein, die Polen sind etwas erschöpft durch den Ukraine-Krieg und durch das Ukraine-Thema. Und Karol Nawrocki versucht, dadurch Stimmen zu gewinnen und fischt diese auch sehr am rechten Rand stehenden Stimmen. Und ja, und wir wissen, dass er gerne boxt und dadurch auch verschiedene Kontakte in verschiedenen Milieus nicht unbedingt aus dem Tageslicht, vor allem aus dem politischen Tageslicht entstanden sind.
Wie gesagt, ist der Wahlkampf gerade angelaufen, obwohl einige Kandidaten sich schon im Dezember inoffiziell um die Gunst der Wähler bemüht haben. Haben Sie bislang irgendwelche Themen bemerkt, die von besonderer Wichtigkeit, von besonderer Bedeutung in den kommenden Monaten sein könnten?
Das sind sicherheitspolitische Themen, innen wie außenpolitisch. Das ist das Thema der Ukraine, das sicherheitspolitisch, aber auch innenpolitisch Bedeutung hat. Also die Integration der Ukraine, die Unterstützung der Ukrainer hier, die hier in Polen leben. Aber das ist auch dadurch, dass die Wirtschaft, die noch vor ein paar Jahren ja geblüht hat und im Saft stand irgendwo, ein bisschen gebremst hat. Das sieht man, das Thema der Investitionen in die Wirtschaft, Steuern, Steuersenkungen, regionale Investitionen, das werden irgendwo die Themen sein, die wichtig sind. Ich glaube, je weiter wir in die Amtsperiode von Trump reinkommen, also je mehr außenpolitische Themen es geben wird, werden diese außenpolitischen Themen auch wichtig sein. Da habe ich im Moment ausgemacht, dass sich das alles so ein bisschen darum dreht und um ja sehr persönliche Themen. Wer Linke ist oder wer Rechte ist oder wer familiäre Probleme hat, wer Gender-Ideologie unterstützt. Rafał Trzaskowski hat sich ein bisschen versucht, sich etwas weiter in die politische Mitte, weil er war eher vielleicht nicht links, aber auf der liberalen Seite der Mitte und versucht sich jetzt etwas in die politische Mitte zu verschieben, dadurch, dass sich Nawrocki etwas an den rechten Rand verschoben hat, um da in der Mitte dann Stimmen zu fangen und zu fischen.
Uns steht ein interessanter Wahlkampf bevor. Bestimmt wird es auch verschiedene Enthüllungen geben, die sich auf das private Leben der Kandidatinnen und Kandidaten beziehen geben. So sieht es nun mal seit vielen Jahren aus. Schauen wir aber auch auf andere Themen. Vor kurzem hat der polnische Premierminister Donald Tusk in Straßburg die Prioritäten der polnischen EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt. Es hat mich sehr stark an eine Motivationsrede erinnert. Tusk hat sich wie ein Motivationstrainer präsentiert. Er hat die Europäer daran erinnert, dass Europa stark war, stark ist und stark bleiben wird und dass die Europäer ihre Komplexe vergessen sollten. Wie haben Sie diese Rede wahrgenommen?
Sehr ähnlich, nur das Problem mit solchen Coaching-Reden ist das, dass sie sehr wenig an Inhalt haben. Da ist viel Malerei, aber sehr, sehr wenig Inhalt. Es war eine interessante Coaching-Rede, aber es hat mir ein bisschen, ja, an Inhalten gefehlt. Was wir dann konkret machen wollen, ist natürlich ist die EU-Präsidentschaft jetzt was komplett anderes, als noch vor 10, 15 Jahren gewesen ist. Man kann Akzente setzen, aber weil wir wollen sicherheitspolitische, fundamental wirtschaftspolitische Akzente setzen und dafür fehlte mir irgendwo ein bisschen etwas Konkretes. Das können immer nur ein oder zwei, maximal drei Projekte sein, die man wirklich dann anstoßen will. Vor allen Dingen in einer Situation, wo wir eine erst am Anfang stehende Präsidentschaft in Amerika haben, in der wir eine hoffentlich ausklingende Regierungskrise in Frankreich haben, wo wir eine Nichtregierung in Berlin haben, die erst noch die neue zu wählen ist, da könnte eine polnische Präsidentschaft in der EU weit stärkere Akzente setzen oder sogar konkrete Projekte realisieren. Und das fehlt mir irgendwo. Und da wundert es mich, dass ich Tusk ja irgendwo in den, ich glaube, er ist ein bisschen mehr mit den Wahlen, den Präsidentschaftswahlen in Polen beschäftigt, als mit dieser mit unserer Präsidentschaft. Und das ist eigentlich schade, weil er als ehemaliger Präsident des EU-Rats könnte viel mehr erreichen und auch verändern, als dass es irgendein anderer Ministerpräsident machen könnte. Aber dass er nicht wirklich an Europapolitik jetzt im Moment interessiert ist, zeugt auch ein bisschen davon, dass er als Minister für Europafragen ein eher weniger bekannten Politiker mit einem eher schwächeren politischen Standing und auch Erfahrung in diesen Fragen ausgewählt hat. Und weil auch für unsere Zuhörer die EU-Fragen sind aus dem Außenministerium mittlerweile schon jetzt einige Jahre, das ist auch noch aus Zeiten der PiS-Regierung ausgegliedert und dafür gibt es einen eigenen Verfassungsminister mit Verfassungsrang mittlerweile. Und ich sehe ein etwas unterambitioniertes Programm unserer Ratspräsidentschaft.
Sie haben gesagt, dass sich der Premierminister höchstwahrscheinlich sehr stark für die Präsidentschaftswahl in Polen interessiert. Wie hoch ist der Preis der Präsidentschaftswahl? Wer hat was zu verlieren oder zu gewinnen?
Ich glaube, er ist so hoch, dass Tusk ist, er ist, glaube ich, imstande, jeden Preis zu zahlen, um Trzaskowski zum Präsidenten zu machen.
Weil
er weiß, dass eine Wahl von Nawrocki eigentlich den Sturz der Regierung bedeuten wird. Natürlich politisch wird die Regierung so stark beschädigt sein dadurch, dass es, glaube ich, zum ersten Mal seit 2007 zu einem konstruktiven Misstrauensvotum kommen würde. Und er weiß, dass seine politische Zukunft, wie lange sie auch noch sein mag, ob sie bis zur nächsten Wahl, Parlamentswahl ist, darüber hinaus, eigentlich von dieser Wahl abhängt.
Was bedeutet die Wahl für die größte Oppositionspartei? Eine erneute Machtübernahme?
Natürlich, es ist die Chance, wir sehen, dass das, was die Bürgerkoalition geplant hat, also das PiS in der Wählergunst nach den Wahlen, dass sie auseinandergenommen wird, die Partei, dass sie in der Wählergunst weiterhin entweder auf dem gleichen Niveau ist wie die Bürgerkoalition oder sogar in Umfragen mehr Stimmen bekommen würde. Wir wissen auch, dass es in der PiS nicht möglich sein wird, bei den jetzigen Umfragenwerten eine Einparteienregierung zu führen. Sie müssten eine Koalition bilden. Aber die potenzielle Wahl von Karol Nawrocki zum Präsidenten von Polen würde bedeuten, dass es zu einer tiefen politischen Krise kommt, aus der vielleicht eine Übergangsregierung entstehen könnte mit Peace. Es könnte zu Neuwahlen kommen, aber der Preis ist nicht so hoch wie für die Bürgerkoalition, weil wenn Peace die Wahlen verliert und Nawrocki im zweiten Wahlgang zum Beispiel 47% bekommt, dann kann die Oppositionspartei immer sagen, wir haben kein Geld gehabt, wir haben keinen Zugang zu den öffentlichen Medien gehabt und so weiter. Diesen Narrativ kennen wir eigentlich zugute schon. Und daher ist der Preis nicht so hoch. Auch Kaczynski kann sagen, ich habe einen Kandidaten aufgebaut, den eigentlich niemand gekannt hat, der die Wahl fast gewonnen hat. Wären die Wahlen gleich gerecht und so weiter gewesen, hätten wir diese Wahl gewonnen und kann diesen Narrativ dann bis zur nächsten Wahl ziehen. Das sind zwar noch 3 Jahre, sagen wir mal, aber das würde reichen, damit die Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit überdauern könnte. Daher ist der Preis für die jetzige Regierungspartei, für die Bürgerkoalition, viel, viel größer. Und die potenzielle Krise, die aus einer verlorenen Präsidentschaftswahl entstehen könnte, wäre fundamental für diese Partei.
Im Dezember ist ein Jahr vergangen, seitdem die jetzige Regierung faktisch die Macht übernommen hat. Glauben Sie, dass der aktuelle Premierminister Donald Tusk mit den letzten 12, 13 Monaten zufrieden sein kann?
Ob er zufrieden sein kann oder ob er zufrieden ist?
Fangen wir mit der ersten Frage an, ob er zufrieden sein kann.
Nein. Nein, also man hat eigentlich, so wie das Programm der Ratspräsidentschaft unterambitioniert ist, so ist das zumindest das Wirken der Regierung unterambitioniert. Also man hat eigentlich keine richtige große Reform angegangen. Man hat sich in kleine Streitigkeiten, Ermittlungen verzettelt. In Streit, aber nicht nur Streitigkeiten mit der Oppositionspartei, mit ehemaligen Politikern, aber auch in der Koalition selber hat man sich in verschiedene kleine Streitigkeiten verzettelt. Und das Einzige, wo man sagen könnte, dass man gute Entwicklungen sieht, sind die Investitionen in der Armee. Das ist eigentlich, wenn ich etwas nennen sollte, was wirklich ambitioniert ist und wo man sieht, dass Entwicklungen wieder weitergeführt werden, intensiviert werden oder auch es neue Ideen gibt, dann ist das eigentlich nur die Armee. Und da müsste man auch sagen, der Verteidigungsminister und stellvertretende Ministerpräsident, das ist ein Vertreter, der Chef der sogenannten Bauernpartei von PSL. Aber wenn wir uns die Sozialpolitik, die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik anschauen, dann beschäftigen wir uns mit Kleinigkeiten. Die Regierung beschäftigt sich größtenteils mit sich selbst. Aus den Untersuchungsausschüssen im Parlament, ja, das, obwohl natürlich wurden das Ende, die Zusammenfassung von 2 Untersuchungen wurden sehr groß zelebriert vor der Europawahl, aber da ist eigentlich nichts rausgekommen. Also das ist strafrechtlich, wird das mit nichts enden letztendlich. Und daher, ich sehe nicht wirklich, wo diese Regierung etwas Fundamentales in Angriff genommen hat und das bis zum Ende durchgebracht hat.
Sie vergessen den Wiederaufbaufonds. Das Geld aus Brüssel ist nach den Wahlen sofort nach Warschau geflossen.
Nein, das lasse ich nicht so sitzen. Wäre die letzte Regierung von Mateusz Morawiecki nicht so dumm gewesen, wie sie gewesen ist, wären die Gelder schon geflossen. Das Geld ist geflossen, weil man bestimmte Dinge in der Vorgängerregierung, dieser Übergangsregierung, nicht gemacht hat. Und natürlich Katarzyna Pełczyńska-Narzycz, die Ministerin für Regionalentwicklung, die verantwortlich ist für diesen Plan, versucht so schnell wie möglich die Gelder zu implementieren und auszugeben. Das ist natürlich sehr gut, aber das sind keine politischen Entscheidungen. Natürlich, das Geld ist von fundamentaler Bedeutung für die polnische Wirtschaft, die Kommunalverwaltung und so weiter. Aber das sind keine politischen Reformen, die man erstmal projektieren muss, anstoßen muss und dann implementieren muss. Das sind Dinge, die schon von langem geplant waren und die jetzt Gott sei Dank endlich mit fast ein Jahr oder 1,5 Jahren Verspätung fließen diese Gelder endlich. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema zur Diskussion, darüber zu diskutieren, warum diese Gelder erst dann geflossen sind, als Tusk Ministerpräsident war. Und da könnte man natürlich der Vorgängerregierung ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellen, aber auch vor allen Dingen der EU-Kommission.
Ich hoffe, über dieses Thema sprechen wir noch in nächster Zukunft. Heute ist unsere Zeit leider schon um. Vielen Dank für das heutige Gespräch, Tomasz F. Krawczyk, ehemaliger Berater des polnischen Premierministers und Head of DSBJ Group. Vielen Dank.
Dankeschön, alles Gute.
Das waren die Themen der Woche. Jakub Kukla, vielen Dank fürs Zuhören. Und das ganze Gespräch finden Sie auch online unter auslandsdienst.pl. Tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.